Er vermutete jedoch, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis diese deprimierende Vorstellung Wirklichkeit wurde. Er trat auf den breiten, gepflasterten Weg, der die Gänge vom und zum Kern von dem Rasen der terrestrischen Anlage trennte, und war erstaunt über den Mangel an, nun Spaß. Er hatte sich in den letzten Monaten an die Musik gewöhnt, die während der künstlichen Abende vom Pavillon herüberdrang, an den Lärm von Wettkämpfen auf dem Sportplatz und das Spritzen von Wasser in den öffentlichen Badeanlagen. Heute Nacht lag jedenfalls eine bleierne Stille über dem Park. Obwohl in dieser künstlich angelegten Umgebung jeder Wind fehlte, erwartete Quinn beinahe, einen einsamen Wüstenstrauch über die verlassenen Grünflächen rollen zu sehen. Alleine in der ungeheuren Weite der Anlage fühlte er sich wie ein Insekt, das auf den Spielplatz von Riesen eingedrungen war. Eigentlich war sein Plan, über die Fontana-Auen zu schlendern, die ihren Namen von den hell erleuchteten Brunnen in ihrer Mitte hatten, um dann für einen späten Imbiss in das Straßencafé einzukehren. Aber als er sah, dass die Brunnen abgestellt waren und die Lichter im Café nicht leuchteten, blieb er stehen. Er begriff das Offensichtliche. Etwas wirklich Schlimmes geht hier vor. Quinn eilte in das Zentrum von Stars Landing, wo er einen Aufzug betrat. Eine junge Frau fuhr mit ihm hoch. Er lächelte sie an. Sie lächelte nicht zurück. In jeder Ecke und auf jedem Gesicht entdeckte er die gleiche depressive Stimmung. Aus Manons Varieté ertönte keine Musik. Die Unterhaltungen in den Freizeitbereichen waren gedämpft oder fehlten völlig. Die Menschen, die in den Gängen an ihm vorübergingen, schienen in sich versunken zu sein. Als er seine übliche Bar erreichte, um etwas zu trinken, verstand er den Grund. Den großen Spiegel hinter der Theke zierte eine handgemalte Zeichnung, das Schiffsemblem der Bombay, umschlungen von einem schwarzen Band. Darüber war in Latein »In Memoriam« geschrieben, darunter in Großbuchstaben »USS Bombay«. »Herr im Himmel«, entfuhr es ihm. Seine gute Laune verflüchtigte sich ohne Vorwarnung. Obwohl die Besatzung des Schiffs Fremde für ihn gewesen waren, überkam ihn ein plötzliches Gefühl von Verwandtschaft und Verlust für die gefallenen Sternflottenangehörigen. Er setzte sich an die Theke und nickte dem Barkeeper zu. »Die Kieler«, sagte er, »ein Doppelter.« Der Barkeeper deutete auf eine lange Reihe von Flaschen auf dem Regal hinter ihm und sah Quinn an.
»Welche Sorte?«
»Irgendwas Billiges, das nicht grün ist.« Erwartung erfüllte seine Geschmacksknospen, als er das Aroma von Agave-Schnaps roch. Er stellte sich vor, die süß-sauren Nuancen auf seiner Zunge zu genießen und die Wärme des Alkohols in seiner Kehle zu spüren. Die Aussicht auf einen neuen Drink weckte die Erinnerungen an viele gute Tequilas in den letzten Jahren. Eine fleischige Hand fiel auf Quinns linke Schulter und drückte sie wie ein Schraubstock. Von seiner rechten nahm eine schlanke, glänzend schwarze Hand das Glas mit dem doppelten Tequila aus seinen Fingern. Die diabolisch höfliche Stimme von Zed Nilrick war alarmierend nah an seinem Ohr.
»Willkommen zurück, Quinn.«
Quinn blieb ruhig, als Zeds riesiger, tamilitischer Vollstrecker Morik Mohl, den Quinn einmal als ein laufendes Lebenserhaltungssystem für zwei Fäuste bezeichnet und schwer dafür bezahlt hatte, ihn auf dem drehenden Barhocker herumschwang und er in das Gesicht des in Weiß gekleideten Schurken blickte. Zed lächelte. Das war niemals ein gutes Zeichen.
»Wir dachten schon, du würdest nicht zurückkommen«, sagte der Nellori von oben herab.
Quinn griff an das Revers des Mannes.
»Neuer Anzug?«
Morik Mohl packte von hinten den Kragen von Quinns Jacke und hob ihn daran einige Zentimeter vom Boden hoch. Zed hob das Glas in einer spöttischen Geste und trank den Tequila in einem Zug. Er stellte das Glas zurück auf die Bar.
»Mr. Gens erwartet dich.«
Ohne eine Antwort von Quinn abzuwarten, trat der schmale Mann aus dem Ausgang. Der Vollstrecker ließ Quinn los, der auf seinen Füßen landete. Der riesige Schurke schubste ihn Richtung Tür. Quinn verstand den Hinweis und unterdrückte den Impuls, einen weiteren Drink zu bestellen. Das Spieledeck der Omari Econ sah noch genauso aus, wie Quinn es vor einigen Wochen verlassen hatte. Laut und voller Verlierer, die noch nicht verstanden hatten, dass das Haus immer gewann. Zed führte ihn zu den Wendeltreppen, zu Gens Oase, und Morik Mohl folgte dicht hinter Quinn. Seine schweren Schritte ließen die sonst sehr stabilen Stufen vibrieren. Er kannte die Routine auswendig und ging auf den Punkt zwischen den beiden Obelisken zu. In den letzten Jahren hatte er mehrfach gesehen, wie Menschen von den schwarzen Monumenten einfach zerstrahlt wurden, seines Wissens nach bislang aber niemals, während das Schiff an Vanguard angedockt war.
»Mr. Quinn«, sagte Gens, »Sie sind spät dran.«
Quinn nickte. »Es gab Schwierigkeiten.« Der muskulöse, orionische Boss nahm einen Zug aus seiner Hookah, genoss den Rauch für einen Moment und stieß dann zwei dicke Wolken aus seinen Nasenlöchern. Er erinnerte Quinn ein wenig an einen grünen Brahma-Bullen, wenn man von seiner Grausamkeit absah. Die trägen Rauchwolken senkten sich langsam in der Luft und gaben den Geruch von verbrannten Kirschen mit einem ätzenden, metallischen Beißen von sich.
»Schwierigkeiten interessieren mich nicht«, sagte Gens, nachdem er einen letzten Mund voll Rauch ausgestoßen hatte. »Meine Ware interessiert mich.«
Obwohl Quinn die Killer hinter ihm nicht sehen konnte, hörte er das sanfte Reiben, als sich die Riemen mehrerer Pistolenhalfter lösten. Er behielt seine geöffneten Hände ruhig an den Seiten.
»Und genau deswegen gab es Schwierigkeiten«, sagte er.
Er wartete darauf, dass ihn die Strahlen einiger Waffen in Moleküle auflösen würden. Stattdessen sah er, wie Gens eine Antwort formulierte. Obwohl er stets leise sprach, hatte noch nie jemand ein Wort versäumt, das der orionische Kaufmannsprinz sagte.
»Die Erklärung, die Sie mir jetzt geben werden, sollte phänomenal gut sein.«
»Das Gerät war zu groß, als dass ich es hätte tragen können«, begann Quinn.
»Dann hätten Sie sich Hilfe mitnehmen sollen.«
»Also trennte ich den wertvollen Teil vom wertlosen Rest«, fuhr er fort und ignorierte die Unterbrechung.
»Clever. Wo ist es?«
»Ich stolperte und es fiel hin.«
Er zeigte alle Reue, die er aufbringen konnte, und es zerbrach. Gens Stimme nahm einen gefährlichen Klang an.
»Sie haben es fallen lassen.«
Die Typen hinter Quinn rückten näher. Die Wärme ihres kollektiven Atems und ihre physische Präsenz war erdrückend. Er blendete sie aus.
»Auf mich wurde geschossen!«
Das schien Gens Interesse zu wecken.
»Von wem?«
Wenn man von den Phasern ausgeht, die sie benutzt haben, würde ich sagen, es handelte sich um Sicherheitspersonal der Sternflotte.«
Ein nervöses Flüstern kam auf und durchlief den Raum in beide Richtungen. Gens nutzte den Moment und nahm einen weiteren Zug aus seiner Hookah. Er atmete einen wabernden Rauchring Richtung Quinn aus.
»Wie haben Sie sie entdeckt?«
»Die Energieversorgung vom Gerät abzukoppeln hat einen Alarm verursacht.«
Gens gab ein schmatzendes Geräusch von sich und wackelte mit dem Zeigefinger wie eine vorwurfsvolle Großmutter.
»Man sollte immer scannen, bevor man schneidet.«
»Ich habe gescannt«, sagte Quinn. »Da war nichts, nur das Sensorengitter. Es wäre auch nichts wert, wenn man es scannen könnte, um zu sehen, ob es an ist.«
Aus der Menge hinter ihm ertönten einige Gluckser.
»Richtig«, sagte Gens. »Wurden Sie identifiziert?«
»Wenn man berücksichtigt, dass ich nicht verhaftet wurde, als ich vor einer Stunde landete, würde ich behaupten, nein.«
Gens legte das Mundstück seiner Hookah nieder und räkelte sich auf seinen vielfarbigen Kissen, um eine bequemere Position zu finden.
»Quinn«,
sagte er und schüttelte den Kopf.
»Was soll ich mit Ihnen anstellen? Sie haben mich in eine ganz schöne Zwickmühle gebracht.«
Quinn wusste, dass man Gens besser keine Fragen stellte, hielt den Mund und wartete darauf, dass der grüne Mann fortfuhr.
»Das Sensorgitter hätte einen schönen Preis auf dem Schwarzmarkt erzielt. Ich hatte bereits Angebote von potenziellen Käufern.«
»Verflucht«, dachte Quinn, »jetzt wird er irgendwelche wahnsinnigen Summen erfinden, die er angeblich verloren hat, und sie mich dann für den Rest meines verdammten Lebens abzahlen lassen.« Gens nahm einzeln die Finger seiner rechten Hand unter seinen linken Daumen und presste so lange, bis die Knöchel ein befriedigendes Plopp von sich gaben.
»Aber die größte Enttäuschung ist, dass ich große Pläne für diese hübsche kleine Maschine hatte. Pläne, die jetzt ruiniert sind.«
Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr mir das leid tut, Sir.
Das war die Wahrheit. Quinn konnte es nicht sagen, weil es ihm absolut nicht leid tat. Es war ein verpfuschter Job, aber das gehörte zum Spiel und jeder wusste es. Unglücklicherweise wusste Quinn auch, dass Typen wie Gens die Regeln dieses Spiels immer dann neu schrieben, wenn es ihnen gerade günstig erschien. Dies war augenscheinlich genau so ein Moment. Gens setzte sich auf, erhob sich und ging langsam auf Quinn zu.